Ich hätte mit 16 gern gewusst, dass das Einzige, was zwischen uns und dem Leben steht, die eigene Angst ist. Das ist ein sehr schönes Zitat von Kinderbuch- und Spiegel-Bestseller-Autorin Cornelia Funke. Und ganz ehrlich, dieses Zitat hätte auch von mir stammen können. Denn manchmal liegt das, was wir uns wünschen, nur einen Schritt entfernt und trotzdem bleiben wir stehen. Warum ist das so? Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei In der Komfortzone wächst kein Gras, eurem Podcast für Mut, innere Wahrheit und kleine Schritte raus aus dem Sicherheitsmodus. Ich bin Dani Heiß, Moderatorin, Podcasterin und Yogalehrerin aus München und heute wird's psychologisch, aber auf eine sehr positive Art, verständlich, inspirierend und mit ganz viel Herz. Mein heutiger Gast ist Annika Hughes, Psychotherapeutin mit eigener Praxis in München. Und wir sprechen über das, was wir alle, glaube ich, kennen. Wir wollen uns verändern, aber irgendwas hält uns zurück. Wir spüren, da draußen wartet mehr und trotzdem bleiben wir in der Zone, in der Komfortzone, die wir gut kennen. Warum ist das so? Was läuft da genau in uns ab in solchen Momenten? Und wie können wir trotzdem losgehen? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Liebe Annika, schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Wir haben auch schon Interviews zusammen für Radio Energy aufgenommen und ich finde es so spannend, so toll, was du machst. Du hast ja eine riesen Expertise. Also ich habe es jetzt mit einem Wort zusammengefasst. Sag uns doch gerne noch mal ein bisschen ausführlicher für alle, dass wir dich besser kennenlernen. Sag uns, wer du bist, Annika.
Ja, gerne. Also mein Name ist Annika Hughes. Ich bin psychologische Psychotherapeutin. Das heißt, ich habe Psychologie studiert und dann eine Weiterbildung gemacht in Verhaltenstherapie, so dass ich jetzt in meiner eigenen Praxis mittlerweile Psychotherapie und Coaching anbiete. Und zudem mache ich noch Fortbildungen und unterstütze auch junge Therapeuten auf dem Weg in die Berufstätigkeit, gebe Supervision. Ja, und ab und zu kriege ich dann so nette Anfragen wie von dir.
Supervisionen nochmal für alle bedeutet was genau?
Das heißt, dass Therapeuten, die zum Beispiel in Ausbildung sind oder auch schon fertige Therapeuten, sich mit mir beraten, von mir Hinweise bekommen, wie sie Patienten besser unterstützen können, fachgerecht behandeln können.
Ich habe auch mitbekommen, du arbeitest auch öfter mal mit der TU in München zusammen, mit der LMU. Was sind da so die Themen, die euch zusammenbringen?
Also ich habe schon Vorträge gemacht für junge Studierende und Studierende.
Genau.
Genau. Zum Thema Prüfungsangst, wie kann ich die bewältigen? Und dazu, zu dem gleichen Thema, habe ich auch mal bei der TU München einen ganz kleinen Teil von der Podcast-Folge gestalten dürfen. Tipps gegen Prüfungsangst, weil gerade die Angststörungen eben ein Schwerpunkt in meiner Praxis sind und auch die jungen Erwachsenen, die ich gerne auf ihrem Weg begleite.
Ich habe auch Prüfungsangst. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine andere Folge dazu.
Sehr gerne.
Aber heute, Annika, geht es um das Thema Komfortzone. Und ich wurde in letzter Zeit immer mal wieder gefragt, Dani, was bedeutet eigentlich dein Titel? In der Komfortzone wächst kein Gras. Ich versuche es dann immer zu erklären. Das ist eine Metapher dafür, dass man den Bereich, in dem man sich wohlfühlt, auch mal verlässt, um seinen Träumen näher zu kommen. Denn meiner Meinung nach entwickelt man sich vor allem außerhalb der Komfortzone weiter. Aber da du der Profi bist und ich eben so oft gefragt werde, habe ich mir gedacht, so, jetzt will ich bei den Profi ran. Liebe Annika, was bedeutet denn für dich oder was verstehst du unter meinem Titel »In der Komfortzone wächst kein Gras«? Das würde mich mal interessieren.
Ja, also ich würde es so ein Stück weit so sagen, es gibt einen anderen Spruch, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Mhm. Das ist auch ähnlich, ja. Also das heißt, wenn ich was tue, wenn ich mich rauswage aus meinen gewohnten Abläufen, wenn ich was tue, was mir Angst macht, dann ist es nicht immer schön, ne? Da liege ich nicht auf einer sonnigen Wiese und genieße das Leben und gucke in den Himmel und alles ist ganz wunderbar, sondern dann ist da vielleicht der nackte, harte Boden der Realität und dann muss ich mich überwinden, da muss ich meine Ängste in den Griff bekommen, aber vielleicht für etwas, was sich lohnt. Also das heißt, ja, es kann manchmal hart werden, so verstehe ich das, diesen Titel auch. Und es ist nicht immer nur alles auf Rosen gebettet und in Sonnenschein, sondern wenn ich die Komfortzone verlasse, wird es haarig, aber vielleicht auch lohnenswert.
Dann setzen wir jetzt mal gemeinsam mit dir die Expertenbrille auf, schauen uns den Titel an und sagen, also Passt, bestätigst du mir, dass in der Komfortzone kein Gras wächst? Gibst du mir ein Go?
Würde ich so sagen, auf jeden Fall.
Aus psychologischer Sicht. Sehr schön. Ja, würdest du auch sagen, dass Komfortzone verlassen ein zentrales Thema bei dir in den Therapiesitzungen ist?
Auf jeden Fall. Also ich finde, es ist das zentrale Thema in der Psychotherapie, weil allein Patienten und Patientinnen, die zu mir kommen, verlassen ja allein schon dadurch ihre Komfortzone. Nämlich sie bitten um Hilfe, sie gestehen sich ein, ich brauche Hilfe. Ja, ich habe vielleicht sogar eine psychische Erkrankung oder ein schwerwiegendes Thema. Und sich damit zu beschäftigen, ist ganz schön anstrengend. Mhm. Und ich habe jeden Tag in meiner Praxis eigentlich Patienten, denen ich auch danach sage, hey, jetzt überlegen Sie mal, was können Sie jetzt gerade nach der Sitzung für sich tun? Weil das war ganz schön anstrengend, was Sie hier gemacht haben. Mhm. Und die Leute, die zu mir kommen, die haben ja Ängste, die haben Zwänge, die haben Depressionen und die müssen für alles eigentlich, was sie verändern wollen, ihre Komfortzone verlassen. Ob es ist, dass sie lernen, auf der Straße fremde Leute anzusprechen, dass sie jemanden um Date bitten oder dass sie es überhaupt schaffen, aus dem Bett aufzustehen. Das alles heißt, sie müssen im Moment die Zone, in der sie sind, verlassen. Komfortzone ist vielleicht ein bisschen falscher Begriff, weil sie fühlen sich darin ja nicht mehr wohl.
Verstehe.
Aber ganz grundsätzlich müssen sie ständig sozusagen über ihren Schatten springen, um auch was zu tun. Also gerade die Verhaltenstherapie und das Coaching, was ich anbiete, das ist kein Spaziergang, sondern das ist richtig harte Arbeit. Und ich habe da auch riesen Respekt vor meinen Patienten, dass die jedes Mal sich überwinden, an sich arbeiten. Und das ist wirklich harte Arbeit.
Ich glaube auch, da sind wir uns einig. Es geht ja nicht darum zu sagen, du musst deine Komfortzone verlassen, nur dann wirst du glücklich.
Ja, das kann ich total bestätigen. Ich habe mit ein paar auch Freundinnen zum Beispiel darüber geredet, dass ich jetzt diesen Podcast mache. Und eine Freundin sagt zum Beispiel, wenn sie gereist ist, sie reist unheimlich gern, dann hat sie manchmal in irgendwelchen Hostels in Südostasien junge Frauen getroffen, die furchtbar Heimweh hatten und irgendwie so ein Gap Year gemacht haben, aber eigentlich nur, weil es alle anderen gemacht haben, so aus dieser FOMO raus, Fear of Missing Out.
Ja, absolut.
Und meine Freundin, die sagt dann immer, sie hat Joy of Missing Out. Also manchmal will sie gar nicht was machen. Und sie sagt, wenn du Lust hast zu reisen, fein, aber wenn du es nur machst, weil es alle anderen machen, dann solltest du es besser bleiben lassen.
Also manchmal ist es, glaube ich, auch wichtig und gut, mal in der Komfortzone zu bleiben und wahrscheinlich auch bei den Patienten, weil ich habe das auf meiner Homepage auch mal so dargestellt. Es gibt so verschiedene Zonen. Also es gibt nicht diese eine Komfortzone, sondern man hangelt sich so langsam raus. Und wenn es zu viel wird, auch vielleicht gerade eben Menschen mit Ängsten, mit tief sitzenden Ängsten, wie du auch gerade gesagt hast, bei deinen Patienten, ist es vielleicht sogar kontraproduktiv, weil man landet in dieser sogenannten Panic Zone. Mhm. Und dann ist es ja vielleicht zu viel. Also vielleicht, wann ist es wichtig und richtig, die Komfortzone zu verlassen? Aber wann sollte man vielleicht auch lieber drinnen bleiben?
Mhm. Also man kann so ganz grob so ein Modell unterscheiden, wo man eben sagt, okay, ich sitze in meiner Komfortzone. Das stelle ich mir immer so vor, wie ich sitze auf so einer kleinen Insel, da wächst eine gemütliche Palme, da ist meine Kokosnuss, meine Hängematte, da geht's mir gut, aber da passiert vielleicht auch nicht so besonders viel. Und dann gibt's so diese Zone, die ich Wachstumszone nenne. Und das ist alles so dazwischen, zwischen der Komfortzone und der Panikzone, die dann außen ist. Und in der Panikzone, da kann man sich so bildlich vorstellen, da schwimmt vielleicht der Hai oder es ist ganz furchtbar kalt und ungemütlich. Und da bin ich aber auch nicht mehr handlungsfähig, weil ich eben nur noch in Panik bin.
Panikattacken kenne ich auch beim Wandern manchmal, wenn ich ausgesetzte Stellen habe. Ich bin echt in Schockstarre, ich bin auch schon umgedreht. Vielleicht kann man sich das so ganz gut vorstellen. Ja, man ist auf dem Berg, will auf dem Gipfel, aber da ist jetzt links und rechts ein Riesenabgrund und ich gehe nicht weiter, weil ich weiß, jetzt wird es echt gefährlich für mich.
Ja, und da schaltet das Hirn auf Überlebensmodus. Und es macht ja auch total Sinn, dass ich mich nicht gefährde, dass ich mich nicht übernehme. Oft, ja, manchmal ist es aber auch eine Fehlinterpretation. Also manchmal muss man auch sagen, okay, es ist eigentlich gar nicht so gefährlich, das ist nur mein Kopf, der es so gefährlich macht. Also das ist vielleicht nochmal ein weiterer Punkt. Aber wenn ich mich jetzt so in dieser Wachstumszone befinden will, das ist ja eigentlich das Spannende, wo es, glaube ich, auch in deinem Podcast drum gehen soll. Da kann ich halt immer schauen, da nehme ich mir so das Bild so, hey, fang doch mal an, streck den Zeh ins kalte Wasser. Ja, und spür mal, okay, das ist vielleicht kalt, das ist jetzt nicht mehr so das warme, gemütliche Meer und ein bisschen kühl und kann ich beim nächsten Mal vielleicht den ganzen Fuß reinstecken. Also das heißt, wenn ich mich verändern will, ich muss ja nicht im Hauruck-Verfahren alles erreichen, was ich erreichen will, sondern ich kann kleine Schritte machen. Und das machen ja meine Patientinnen und Patienten auch. Wir fangen ja nicht meistens mit der schwierigsten Übung an. Also wenn ich jetzt sagen will, ich will zum Beispiel eine Freundin finden und ich will daten, dann gehe ich ja jetzt nicht vielleicht gleich zum Speed-Dating, sondern dann fange ich halt mal an und lerne mal auf der Straße Leute anzusprechen und nach dem Weg zu fragen und überhaupt zu gucken, wie reagieren die. Und da unterteilen wir dann einfach oft in Schwierigkeitsgrad 0 bis 100 und sagen, hey, womit fühlen Sie sich ja wohl zu starten? Ist es vielleicht ein Schwierigkeitsgrad von 50? Wie kann man sich steigern? Und da auch, finde ich immer wichtig, sich zu erlauben, ein langsamer Lerner zu sein. Mhm. Das finde ich auch so ganz schön, einfach zu sagen, ich muss nicht die Schnellste sein oder der Schnellste, sondern ich darf mir auch Zeit nehmen für Veränderungen.
Ja, viele denken dann auch, okay, ich muss jetzt meinen Job hinschmeißen, ich muss jetzt sofort meine Beziehung beenden, ich muss jetzt eine Weltreise machen. Aber oft ist es dann schon zu spät. Und bei mir ist so ein bisschen das Ziel bei dem Podcast schon zu erkennen, vielleicht schon früher, bevor man nicht mehr kann und dann wirklich die Notbremse zieht, ja, weil man es einfach nicht mehr aushält, dass man das schon ein bisschen auch vielleicht wie ein Burnout am Ende, dass man vielleicht die Zeichen vorher schon erkennt, hey, ich möchte wirklich was verändern oder ich fühle mich in meiner Beziehung nicht mehr wohl, aber irgendwie ist es auch eine Komfortzone, weil ich habe einen Partner, ist, glaube ich, eine Beziehung ist vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel, dass man die Zeichen vielleicht früher erkennt und darauf achtet und dann merkt, hey, es lohnt sich, weil sonst muss ich irgendwann sofort alle Zelte abreißen und dann wird es auch krass.
Genau, und ich glaube, das ist so vielleicht dieser Wechsel dann direkt von der Komfortzone in die Panikzone. Mhm. Und ich finde es halt immer wichtig, sich zu überlegen, wofür könnte es sich denn lohnen, das auch in Angriff zu nehmen. Worauf habe ich denn wirklich Lust? Ja, und manchmal ist es nur eine ganz kleine Veränderung oder vielleicht eine berufliche Veränderung. Vielleicht ist es aber auch erstmal, dass ich mehr für mich tue oder ein neues Hobby ausprobiere. Dass ich einfach schaue, was kann ich für mich tun? Und da ist ein sehr überstrapaziertes Wort, aber halt die Achtsamkeit. Mhm. Also das in sich reinspüren und zu sagen, hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Habe ich das, was ich brauche? Sind meine Bedürfnisse erfüllt? Und was bräuchte ich eigentlich noch? Und vielleicht auch schaffe ich das, meine Werte in mein Leben zu integrieren. Also tue ich eigentlich das, was mir wirklich wichtig ist? Und viele kommen dann zu mir und sagen, oh Gott, und ich habe aber einen Job, der ist langweilig und jetzt müsste ich was komplett Neues machen. Und dann sage ich ganz oft, ja gut, aber vielleicht ist das auch ein großer Schritt. Vielleicht, wenn ich sage, der Job erfüllt mich nicht, vielleicht kann ich dann ein Ehrenamt finden, wo ich sehe, da finde ich was, was mich erfüllt. Da kann ich die Werte, Hilfsbereitschaft und Respekt und Fairness mehr leben als in meinem Job. Und das reicht vielleicht auch schon mal.
Was denkst du denn, hält uns vor allem davon ab, die Komfortzone zu verlassen?
Manchmal ist es schlicht und einfach Gewohnheit.
Ich hätte jetzt getippt, als erstes sagst du Angst. Hätte ich jetzt gedacht?
Ja, aber das, denke ich, ist so der zweite Punkt. Mhm. Also die Gewohnheit, einfach weil man gar nicht das gewohnt ist, zu träumen. Ja? Mhm. Oder weil man vielleicht auch das nicht mitbekommen hat, dass man alles erreichen kann. Ja? Oder dass man vielleicht auch klein gehalten wurde in der Vergangenheit. Und natürlich, wie du sagst, die Angst zu sagen, ich könnte scheitern, ne? Zum Beispiel, jetzt könnte ich was Neues ausprobieren, den Job kündigen und eventuell könnte ich keinen neuen Job finden. Oder vielleicht ist das doch nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe.
Gehen wir noch ein bisschen weiter. Was steckt hinter den Ängsten?
Grundsätzlich haben wir Menschen nie Lust, unangenehme Gefühle zu haben. Das nennen wir in der Psychologie Unlustvermeidung. Das ist jetzt so ein bisschen schwieriges Fachwort. Eines der Grundbedürfnisse der Menschen ist Lustgewinn und Unlustvermeidung. Ah. Also ganz schlicht gesagt, wir wollen uns nicht schlecht fühlen. Wir vermeiden es, uns schlecht zu fühlen. Und das ist der Grund hinter total vielem Verhalten. Also wenn du jetzt sagst, ich möchte das Rauchen aufhören, warum mache ich es nicht? Naja, weil sich's kurzfristig schlecht anfühlen würde. Wenn ich jetzt rauche, dann fühlt es sich kurzfristig gut an.
Okay, wir haben die Angst, wir haben die Gewohnheit. Gibt es noch was?
Ja, also es geht auch manchmal um Persönlichkeitseigenschaften. Mhm. Manche Menschen sind von Natur aus zum Beispiel das nennen wir offener für neue Erfahrungen. Das ist eine Persönlichkeitseigenschaft.
Und risikobereiter auch, oder?
Genau. Also es gibt sogar Menschen, die nennen wir Sensation Seekers. Das sind Menschen, die das richtig toll finden, Abenteuer, Nervenkitzel zu erleben. Also ganz krass genommen, zum Beispiel die Leute, die dann in so einem Wingsuit von einem
Berg. Ja, ich hatte auch sofort diese ganze Red Bull Supersportler.
Ja, genau. Aber das ist wirklich so, manche Leute haben wirklich eine Persönlichkeitseigenschaft in sich, dass sie sagen, ich ziehe mir einen Nervenkitzel raus, ich gewinne dadurch was. Manchmal kann das natürlich auch eine Art von Sucht sein, das muss es aber nicht. Und eben, wie gesagt, es gibt so fünf große Persönlichkeitseigenschaften, wo man rausgefunden hat, dass das eigentlich so die Haupteigenschaften sind, die Menschen unterscheiden. Und da gibt es so zwei oder drei Eigenschaften, die vielleicht auch mit der Komfortzone zusammenhängen können. Nämlich einmal die Offenheit für neue Erfahrungen. Das ist tatsächlich eine Eigenschaft. Also probiere ich gerne neue Restaurants aus, reise ich gerne in fremde Länder, probiere ich gerne neue Hobbys aus, wechsle ich vielleicht auch öfter mal meinen Beruf. Oder bin ich eher jemand, der ja das Gewohnte vorzieht? Das gibt es tatsächlich.
Glaubst du wirklich, also oder sagst du wirklich, es gibt Menschen, die brauchen das einfach nicht und sind dann glücklich? Oder machen die sich was vor?
Also ich würde sagen, das kann am Ende nur jeder oder jede für sich selber entscheiden. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die eher introvertierter sind. Also das ist auch so die weitere Persönlichkeitseigenschaft, die vielleicht eher alle kennen. Extravertiert, introvertiert. Und die eher zufrieden sind zu sagen, ich mache was im kleinen Kreis. Ich muss nicht drei neue Restaurants jede Woche auszuprobieren, sondern ich finde es total schön, zu meinem gewohnten Griechen um die Ecke zu gehen oder in den gleichen Urlaub zu fahren.
Liebe ich auch. Ich liebe auch Regelmäßigkeiten. Ich fahre jetzt auch zum dritten Mal mit dem Camper nach Sardinien, weil ich weiß, was ich da krieg.
Genau. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man eben sich so ein Stück auch selber treu bleibt und nicht irgendwie denkt, man müsste so sein wie andere oder man müsste anders sein oder auch unter Druck irgendwie jetzt, ich muss was Neues ausprobieren, weil das ist auch manchmal eine Befürchtung, gerade auch bei meinen jungen Patientinnen und Patienten, zum Beispiel, man könnte langweilig sein, ne?
Bestimmt auch durch Social Media ausgelöst. Man vergleicht sich mit den anderen höher, weiter, schneller und denkt, man muss das auch alles machen, wie du es schon angesprochen hast, FOMO. Das ist wahrscheinlich ein sehr schmaler Grat.
Auf jeden Fall. Und dann gibt es sozusagen, also wenn man sich anschaut, man hat die Offenheit für neue Erfahrungen als Eigenschaft. Man hat, ist man eher introvertiert oder extrovertiert. Und dann gibt es noch so einen Begriff, das heißt Neurotizismus. Das ist jetzt auch ein bisschen speziell, aber das ist sehr eng verwandt auch mit diesem Konzept so Sensibilität, vielleicht auch so in Richtung Hochsensibilität. Und das sind ja auch Menschen, die eher gewohnte Umgebungen brauchen oder vielleicht da auch ihre Abläufe haben, die empfindlicher sind gegenüber vielen Reizen und da einfach auch für sich zu schauen, was ist okay? Also wo bin ich in der Wachstumszone? Wo möchte ich mich auch verändern? Oder wo bin ich eben nur unter diesem Druck? Ne? Ich möchte nicht langweilig sein. Und ich finde immer, es ist so schön, dass es alle Menschen gibt. Und ich möchte auch sehr eine Lanze brechen, gerade für die introvertierten Menschen, die bei mir viel in Therapie sind. Und da die Stärken zu stärken und nicht zu versuchen, jemand anderer zu werden. Der Eckhard von Hirschhausen hat mal so schön gesagt, wenn man Pinguin ist, dann machen auch 7 Jahre Psychotherapie aus dir keine Giraffe. Und gerade für die Menschen, die jetzt aber sagen, sie möchten sich verändern, da finde ich eigentlich ein schönes oder eine schöne Botschaft, wenn man wirklich auch sich von den Persönlichkeitseigenschaften verändern möchte, dann ist es schon möglich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte aber offener werden, dann ist es zum Beispiel nicht günstig, jetzt in irgendein kleines Dorf zu ziehen mit 100 Einwohnern, sondern dann sollte man vielleicht lieber nach Berlin ziehen.
Ja.
Und da gibt es eben auch Forschung zu, dass wenn ich mich in eine Umgebung begebe, die das verkörpert, was ich gerne sein will und wie ich sein will, dann ist es sozusagen günstig, um diese Eigenschaften auch zu entwickeln.
Vielleicht auch wirklich, wie du es auch schon angesprochen hast, auf die innere Stimme zu hören. Also wenn man sich selbst immer mit sich selbst reden hört, oh, ich würde so gerne, aber ich kann ja nicht, weil, oh Gott, dann werde ich ja ausgelacht und was denken die dann von mir? Und diese negativen Glaubenssätze, vielleicht wenn man selber sieht, man hat schon Träume, dass man dann auf jeden Fall vielleicht achtsam oder wachsam sein sollte, hey, ich bin gerade wohl in der Komfortzone, ich will eigentlich gern was machen, mach's aber nicht aus irgendwelchen Gründen, die wahrscheinlich gar nicht richtig sind, ich taste mich jetzt da mal so langsam ran.
Ja, und da gilt auch immer dieser schöne Satz, die Angst vor der Angst ist meistens größer als die Angst dann tatsächlich. Also häufig ist es ja so, dass wenn man dann den ersten Schritt mal macht, dann ist es gar nicht so schlimm, wie man dachte. Ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch.
Ich kenne das tatsächlich, das erzähle ich auch immer wieder. Ich bin beim Radio, aber ich habe bei Referaten, ich habe Prüfungsangst, ich habe totale Angst gehabt, vor Leuten zu sprechen. Hinter dem Radiomikro kann ich mich verstecken, was ich nicht bedacht habe beim Radio. Da gibt es auch manchmal Veranstaltungen. Und dann musste ich plötzlich irgendwann mal bei Rock im Park vor 25.000 Menschen auf die Bühne. Ich habe gedacht, ich schaff's nicht, ich breche jetzt zusammen und ich sterbe. Hab's dann gemacht und danach war's cool. Und dann mit der Sekunde auf die Bühne war auch die Angst schon weg.
Mhm. Hat dir denn geholfen?
Die Regelmäßigkeit. Ich habe gemerkt, mir passiert nichts.
Ja, und das ist tatsächlich ein Grundprinzip in der Angstbehandlung. Du sprichst da was an, das nennen wir Gewöhnung oder in der Fachsprache auch Habituation. Und das ist exakt das, was ich mit Patienten in der Verhaltenstherapie mache, wenn sie Situationen haben, die ihnen Angst machen, U-Bahn fahren oder im Café was bestellen oder auf einen Turm hochsteigen, dann steigert man sich da hoch und macht es aber wieder und wieder und wieder. Und die Menschen merken, dass beim zweiten, dritten, vierten Mal einfach die Angst weniger ist und auch kürzer andauert. Und ich finde es aber auch wichtig zu sagen, ein bisschen bleibt die vielleicht immer.
Bleibt sie immer. Aber da weiß ich noch von Günther Jauch, der hat gemeint, also wenn man nicht mal aufgeregt ist, ist man kein guter Moderator. Also man hat ja auch Respekt vor der Sache.
Genau, und es hilft auch wach zu sein. Mhm. Ne? Also gibt so bezüglich Prüfungsangst, gibt es so, dass man sagt, so ein mittleres Anspannungslevel ist eigentlich gut, weil man dann konzentriert und wach ist. Also das heißt, ich würde eher sagen, die Angst ist wichtig, die macht dich wach, die schaut, dass du nach links und rechts guckst, aber versuch nicht, die Angst zu vermeiden. Es ist nur Angst und die Angst geht auch wieder vorbei.
War auf jeden Fall ein langer Weg, muss ich sagen. Also es ging nicht von heute auf morgen, es hat gedauert. Jetzt bin ich ja schon seit 13, 14 Jahren dann beim Radio. Aber ich suche mir jetzt auch die Bühne nicht mehr. Also ich liebe Podcast-Aufnahmen mit dir, 1-zu-1-Gespräche. Das habe ich auch gelernt. Ich brauche diesen riesen Auftritt nicht, weil ich fühle mich da tatsächlich einfach auch nicht wohl.
Aber das ist doch auch schön mit der Komfortzone, dass man auch sagt, ich probiere was aus und vielleicht merke ich auch bei der einen oder anderen Sache, das ist gar nicht so toll. Mhm. Ja, es gibt auch diesen schönen Spruch, be careful what you wish for, it might become true. Ja, ich will beim Radio sein und dann ne, auf einmal hören mir ganz viele Leute zu und dann merke ich, oh nee, das sind mir aber ein paar zu viele oder live sind es mir zu viele und ich fühle mich in einer anderen Nische wohler. Das ist doch dann passt es zu dir und dann machst du das, was dir Spaß macht.
Was hilft denn dabei? Hast du so ein paar Tipps für uns, mit denen wir sagen können, hey, da können wir so langsam uns rausbewegen aus der Komfortzone, wenn wir denn Lust haben?
Ja, also erstmal ist, glaube ich, wichtig, wirklich nochmal zu überprüfen, mache ich es, weil ich Lust habe oder mache ich es vielleicht auch aus so einer Optimierungsidee raus. Ne? Also denke ich jetzt, ich müsste eine Führungskraft werden, weil jetzt alle in meinem Umfeld Führungskraft sind oder bin ich aber eigentlich total introvertiert und möchte eher eine fachliche Karriere anstreben. Also das ist schon mal wichtig. Will ich es eigentlich wirklich? Und dann finde ich auch wichtig, man muss es ja nicht alleine machen. Ja, also ich finde, es klingt immer so, als ob man so alle Sachen alleine schaffen muss. Aber das ist für mich auch in meinem Beruf immer so wichtig. Jeder braucht ein Dorf, ne? Also um ein Kind großzuziehen oder auch um Vorhaben umzusetzen. Tu dich zusammen, such dir Unterstützung, such dir vielleicht auch Vorbilder. Ja, und was ich auch viel mache, ist, dass man sich überlegt, ja, wo will ich denn eigentlich mal stehen in ein paar Jahren? Also manchmal, es gibt auch so eine Intervention, die heißt, die Rede zum 80. Geburtstag, dass man sich zum Beispiel vorstellt.
Oh entweder, Gott, da kommen jetzt gleich die Tränen. Ach.
Muss auch nicht der 80. sein. Aber dass
der
man
50.
halt.
Dann.
Ja, oder dass man sich eben überlegt, okay. Wenn ich da eine Rede halten würde, entweder auf mein eigenes Leben oder mein bester Freund oder meine beste Freundin hält eine Rede, was möchte der denn über mich gesagt haben? Wie will ich mein Leben gelebt haben? Und es hilft manchmal, sich vielleicht noch so diesen Push zu geben.
Ja, und mich nimmt das gerade so mit, weil wir haben nur dieses Leben und ich finde es echt wichtig, da hinzuschauen. Und auch, weil du sagst, diese Rede, das erinnert mich dann noch an etwas, was du am Anfang gesagt hast. Die eigenen Werte. Ich bin auch erst vor ein paar Jahren so auf das Thema Werte gestoßen und habe festgestellt, wie wichtig die mir sind. Vielleicht können wir da auch noch mal näher drauf eingehen. Das Thema Werte und auch die eigenen Werte erkennen. Wenn ich die erkenne, weiß ich vielleicht, was ich möchte. Dann traue ich mich auch raus aus der Komfortzone, weil das wichtig ist für das, wofür ich stehe.
Genau, also ich finde es eben wichtig, nicht etwas zu machen, irgendwie ohne für einen Selbstzweck oder weil ich jetzt was abhaken will. Also es ist auch völlig in Ordnung zu sagen, ich habe das Ziel, Geschäftsführer zu werden und dann hake ich das ab. Finde ich völlig fein.
Es gibt so zielorientierte Menschen, die wissen schon seit der Babywiege wahrscheinlich, was sie wollen.
Genau.
Kenne ich auch.
Problem ist natürlich nur, nicht immer kann ich alle Ziele erreichen. Ne? Es ist einfach nicht möglich. Es können nicht alle aus dem Unternehmen zum Beispiel Geschäftsführer werden. Was mache ich denn dann eigentlich, wenn ich es vielleicht auch mal nicht erreiche? Und da finde ich, ist es schön, über Werte zu sprechen und sich zu überlegen, so das Wie, ne? Also der Weg zum Ziel. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte Chef sein, ja, das wäre ja ein Ziel, dann kann ich mir überlegen, was für ein Chef will ich sein? Möchte ich respektvoll sein und fair? Und möchte ich gut mit meinen Mitarbeitern umgehen? Oder der Wert Achtsamkeit? Und in der Therapie arbeite ich oft mit Patienten mit so Karten, wo es dann verschiedene Werte draufstehen und wo wir so für verschiedene Lebensbereiche sagen, welche Werte sind da für dich wichtig. Und wenn man sich halt mit seinen Werten verbindet, dann fällt es einem oft auch leichter, zum Beispiel die Komfortzone zu verlassen, weil man weiß, wofür man es tut und weil das Herz mitgeht. Also es gibt so ein schönes Metapher, dass man sagt, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann orientier dich an deinen Werten, weil die eigentlich wie so Polarsterne sind, die dein Handeln leiten können.
Schön.
Und wenn du dich daran orientierst, dann kannst du eben auch mit 80 Jahren auf dein Leben vielleicht zurückgucken und sagen, gut, ich habe vielleicht nicht alles erreicht, was ich erreicht wollte, aber ich bin mir und meinen Werten treu geblieben und ich kann in den Spiegel gucken und kann sagen, ich habe das gemacht, was mir wichtig war.
Man kann ja auch eigentlich ganz einfach im Internet googeln, Werte eingeben, sich eine Liste ausdrucken lassen und dann mal hinsetzen und durchgehen. Was sind denn eigentlich meine eigenen Werte? Loyalität, Freundschaft, Gerechtigkeit, Liebe, was ist denn das? Und was sind vielleicht auch die Werte meines Partners? Deckt sich das? Haben wir die gleichen Werte? Also ich habe das mit meinem Mann gemacht und da kamen wirklich spannende Sachen raus.
Absolut. Also in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie spricht man ACT aus, weil es eben darum geht, richtig zu handeln und loszulegen. Also es passt sehr gut, auf jeden Fall auch zu dem Thema Komfortzone verlassen. Da gibt es auch Bücher in dem Bereich und auch Listen im Internet, wo man sich das wirklich mal anschauen kann. Und ich finde das eine wunderbare Idee, was auch viele meiner Klientinnen und Klienten machen, dass die dann sich zum Beispiel für den Bereich Partnerschaft das überlegen. Ist mir jetzt zum Beispiel Sexualität sehr, sehr wichtig? Ist es der gemeinsame Humor? Ist es Fairness und Ausgeglichenheit? Und das Schöne ist immer an Werten, auch wenn du sagst, ich möchte mich da auch mal abgrenzen von jemanden. Man muss sich gar nicht drum streiten, weil Werte sind nicht verhandelbar und nicht diskutierbar. Da sagt immer der Russ Harris, das ist ein Therapeut aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, Werte sind eigentlich so wie die Lieblingspizza. Ja, also kann man nicht diskutieren. Der eine mag lieber Sardellen, der andere mag lieber vegetarisch und ja, vielleicht passt es dann manchmal nicht. Man kann sich gegenseitig respektieren oder sagen, das ist halt nicht der Wert, den ich teile. Aber das eine ist vielleicht nicht schlechter oder besser.
Komme ich mit meinen Werten irgendwie auf die Welt oder ist es anerzogen?
Ich denke teils, teils. Und vieles übernehmen wir von unseren Eltern und das ist ja auch schön. Ja? Also wenn wir sagen, bei uns zu Hause ist es zum Beispiel total wichtig, dass alles fair abläuft oder gerecht oder eben, dass wir Humor haben und gemeinsame Unternehmungen haben, dann kann ich sowas mitnehmen. Aber dann gibt's natürlich auch das, dass man sich loslöst vom Elternhaus. Und das ist ja auch so ein Thema, ne? Was finde ich ganz gut auf den Podcast passt, die Komfortzone zu verlassen. Sogenannte Entwicklungsaufgaben, also zum Beispiel Auszug aus dem Elternhaus, entwickeln einer eigenen Identität. Und da kann es auch manchmal wichtig sein. Und da werden wahrscheinlich die ein oder anderen Eltern schmunzeln oder sich man an die eigene Jugend zurückerinnern, dass man sich bewusst auch abgrenzt, ne? Und sagt, mir ist aber, was ich, Abenteuerlust ist mir gerade wichtiger. Oder da seinen Weg auch zu finden. Und wichtig ist auch, dass Werte sich natürlich auch verändern können in verschiedenen Lebensphasen. Also, ne, ich bin jetzt auch schon Mitte 40 und zum Beispiel für mich ist Gesundheit definitiv ein viel wichtigerer Wert, als es mal war.
Noch bei den wilden Partynächten, Annika, gell? Gestern hast du mir ein Video von einem Konzert geschickt.
Genau. Aber es ist ja gesund für die Psyche.
Also du isst nicht nur, dass du keinen Spaß haben kannst.
Und ja, also das ist erstmal wichtig, auch vielleicht für alle, die so zuhören. Manche denken auch, man müsste jetzt dann diese Werte müssten gleich sein oder manche rechtfertigen sich, wenn sich das zum Beispiel ändert. Und darum geht's überhaupt nicht. Es geht um eine Momentaufnahme und meistens bleibt man sich da schon sehr treu. Also wenn einem Humor wichtig ist, dann wird einem das immer wichtig bleiben. Aber das kann sich schon so ein bisschen verändern im Laufe der Zeit. Und dafür ist es total gut, sich mal mit den eigenen Werten zu befassen.
Da gibt's jetzt auch noch einen Punkt. Vielleicht denke ich nur, es ist mein Wert und es ist aber gar nicht meiner, sondern auch wieder so ein vorgegebener. Wie kann man das noch unterscheiden?
Also ich glaube, dass man sehr, sehr gut auch auf sein Bauchgefühl hören kann. Es gibt so einen wunderbaren Buchtitel, der heißt Machen Sie doch, was Sie wollen.
Klingt auch gut.
Ich liebe den. Und es geht so ein Stück auch darum, dass dieses berühmte Bauchgefühl eben was ist, was sich schon aus Erfahrungen speist. Mhm. Und man sagt ja auch ganz oft, hey, schlaf mal eine Nacht drüber. Und ich glaube, dass wenn man so instinktiv spürt, irgendwie läuft gerade was nicht so ganz, wie ich es gerne hätte oder ich laufe irgendwelchen Zielen hinterher und habe aber immer, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Bauchschmerzen damit, dann ist es, glaube ich, gut, auf dieses Gefühl zu hören und einfach mal zu schauen, was macht denn dieses Bauchgrimmen in mir? Ja, und man kann manchmal, wenn man sich jetzt zum Beispiel Wertearbeit anschaut, würde man sagen, in dem Bereich Job, gibt's da was, was zwickt? Ist es was in der Partnerschaft? Ist es in der Familie? Ist es im Bereich Freundschaft? Für viele meiner weiblichen Klientinnen ist zum Beispiel so im Bereich der Wechseljahre, sortieren die nochmal total ihre Freundinnen aus, weil sie einfach sagen, nee, also da haben sich auch meine Werte verändert. Ich möchte nicht mehr nur für alle anderen da sein, sondern will zum Beispiel haben, dass es ausgeglichener ist in Freundschaften. Und die merken oft ganz lang, da zwickt irgendwas. Ja, wenn die Freundin mich irgendwie jeden Tag anruft oder wenn ich immer diejenige bin, die irgendwie alle hinfährt oder den Kuchen backt oder so. Also das verändert sich dann auch. Und es ist was total Befriedigendes, nach seinen Werten zu handeln.
Man wird wirklich zufriedener, oder?
Ja, und das ist auch was wir in der Therapie total viel nutzen, dass wir zum Beispiel auch sagen, nicht alles hilft jedem. Also wenn wir jetzt bei depressiven Patienten, ist so ein ganz klassisch, dass man sagt, mehr positive Aktivitäten, also dass man einfach Dinge macht, die einem Freude machen. Und da ist aber so unterschiedlich, was jedem was hilft. Also ich habe einige Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel stark im christlichen Glauben verankert sind, für die ist eine positive Aktivität in die Kirche gehen, was jetzt für andere überhaupt nicht zutreffen würde. Und da sich zu sagen, was ist mir eigentlich wichtig und wie kann ich das in meinem Handeln ganz konkret umsetzen?
Annika, was wir noch gar nicht angesprochen haben, jetzt reden wir viel darüber, wie es funktioniert, wie ich es tun kann. Ja, und dann habe ich die Komfortzone verlassen und dann bin ich gescheitert. Wie gehen wir damit um?
Also ich finde, eine ganz wunderbare Art, damit umzugehen, ist, sich mit ganz viel Selbstmitgefühl zu begegnen. Das heißt, nicht die Peitsche rausholen, nicht den inneren Kritiker, der sagt, boah, jetzt hast du versagt, jetzt hast du es nicht hinbekommen, sondern erstmal anzuerkennen, dass das ganz schön schmerzvoll ist. Ja, also erstmal diesen Schmerz anzunehmen und zu sagen, boah, das tut weh. Ja, ich wollte was machen und jetzt habe ich irgendwie gemerkt, das passt nicht oder ich habe es auch nicht geschafft. Und das ist erstmal okay, sich so zu fühlen und es ist okay zu scheitern. Und sich dann selber, also da kann man auch so eine schöne Übung machen, die heißt Selbstmitgefühlspause, wirklich so die Hand aufs Herz legen und erstmal sagen, ich bin traurig und ich bin enttäuscht von mir selber. Und dann im zweiten Schritt zu sagen, hey, es geht wahrscheinlich ganz vielen Leuten so. Man kann sich auch so ein bisschen verbinden mit anderen und sagen, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, der mal gescheitert ist. Und im dritten Schritt dann zu sagen, was brauche ich denn gerade, wenn es mir nicht gut geht? Was brauche ich in meinem Schmerz? Wie möchte ich mit mir selber umgehen? Und wenn ich vor allen Dingen mich weiter motivieren will, trotzdem mutig zu bleiben, dann kann man sich selber was Schönes sagen oder kann sich einen Wunsch sagen, so wie ich möchte lernen, großzügig gegenüber mir selber zu sein. Ich möchte lernen, mich anzunehmen, so wie ich bin, mit all meinen Fehlern und Schwächen und Macken, auch wenn ich es vielleicht jetzt noch gerade nicht kann. Also überhaupt diesen Wunsch zu äußern, selber gut zu sich zu sein. Mhm. Es gibt eine schöne Studie im Bereich vom Selbstmitgefühl, wo Studenten Prüfungen geschrieben haben und den einen hat man sozusagen beigebracht, sich im Falle des Scheiterns sozusagen mit Selbstmitgefühl zu begegnen und sich zu motivieren. Und den anderen hat man eher so gesagt, okay, sie sollen also möglichst hart zu sich sein und sich powern und ne, so sagen, hey, und so geht's nicht und jetzt musst du aber weitermachen.
Kennt man ja auch aus dem Sportbereich.
Genau. Mhm. Und gut, das ist vielleicht nochmal
was anderes.
Ein anderer Bereich, so ja. Der Spitzensport, da ja. Ist jetzt nicht so meine Expertise, aber grundsätzlich hat sich gezeigt, dass Menschen, die sich mit Selbstmitgefühl motivieren, letzten Endes ruhiger und entspannter auch neue Herausforderungen angehen konnten und sogar erfolgreicher darin waren. Und ganz wichtig ist vielleicht noch die Unterscheidung, ist es nicht Selbstmitleid. Selbstmitleid ist Suhlen, Opferrolle und das ist entgegen der Veränderung. Das Schöne an Selbstmitgefühl ist, dass man es schafft, sich zu motivieren. Also zum Beispiel auch Eltern, die ihren Kindern nach einer misslungenen Prüfung sagen können, hey, das fühlt sich jetzt bestimmt für dich richtig schwer an. Wie kann ich dich unterstützen, dass es dir A, jetzt besser geht und B, dass es vielleicht in der nächsten Prüfung besser klappt? Wie kann ich für dich da sein? Und nicht zu sagen, so, jetzt hast du Hausarrest und außerdem musst du jetzt jetzt jeden Tag lernen und Hobbys mit Freunden sind gestrichen, weil du jetzt schlecht warst. Auch wenn das ja manchmal auch aus einer guten Intention entsteht.
Ja, und ich glaube auch, dadurch wächst ja durch das Scheitern, nenne ich es jetzt mal Rückschläge, ist ja dieses Stehaufmännchen, man wird ja auch irgendwie stärker daran, dadurch. Man wächst ja auch vielleicht an Dingen. Ich glaube schon, dass wir manchmal auch so ein bisschen zurückgeworfen werden müssen, um dann wieder aufzustehen und zu merken, hey, aber ich habe es jetzt durchgestanden. Ich meine, in 10 Jahren interessiert es auch keinen mehr, dass ich hier die 6 nach Hause gebracht habe. Vielleicht ist das ja auch wichtig für unsere Entwicklung, oder? Dass man nicht alles perfekt kann.
Ja, also es ist auch wichtig, zu lernen, zu scheitern. Es gibt manchmal Menschen, die überhaupt nie Rückschläge in ihrem Leben erleben mussten und die haben total Angst davor, dass ihnen mal was Schlimmes passiert, weil sie gar nicht wissen, dass sie damit umgehen können. Ja, so mit Frust und mit Traurigkeit und mit Ärger und Scham umzugehen. Das ist auch so ein Hauptthema in der Psychotherapie und zu wissen, okay, das ist jetzt ein Teil meines Weges. Wie integriere ich das sozusagen in meinen Gesamtlebenslauf? Wie gucke ich vielleicht in 10 Jahren drauf? Ja, das wäre zum Beispiel eine super gute Idee. Ist es dann noch so relevant? Was ich manchmal schwierig finde, ist, dass es fast schon so ein Imperativ gibt, so ein Muss, so hey, das war jetzt voll gut, dass dir was Schlechtes passiert ist, weil daran kannst du nur wachsen. Und manchmal sage ich auch Patienten, nee, sie hätten da locker drauf verzichten können, dass ihnen der ganze Mist passiert. Aber wenn es ihnen denn jetzt nun mal passiert ist, dann sagen wir nicht, hey, super, dass es passiert ist. Aber wenn es passiert ist, wie hat es sie vielleicht zu dem Menschen gemacht, der sie heute sind?
Vielleicht ist da Annehmen auch ein ganz gutes Stichwort.
Genau, ja.
Wir haben schon sehr, sehr viel gelernt, also unglaublich dann Wissen. Was ich gerne mit dir noch besprechen würde, ist, wie unterscheide ich jetzt zwischen echter Weiterentwicklung und diesem Modewort Selbstoptimierungswahn?
Ich würde da, glaube ich, nochmal auf dieses Bauchgefühl ansprechen, oder zurückkommen, was ich schon angesprochen habe. Ich glaube, man kann mal tief durchatmen, in sich reinspüren und sagen, möchte ich das eigentlich wirklich? Da gibt es auch so eine ganz schöne Postkarte, die ich in der Praxis habe. Möchte ich das? Möchte ich das? Und möchte ich das? Cool. Das sind vielleicht 3 ganz gute Fragen, die man sich stellen kann. Und mache ich es jetzt nicht aus Selbstoptimierung, aus Langeweile, aus FOMO? So ein bisschen wie eine Zusammenfassung von all dem, was wir schon besprochen haben.
Annika, jetzt haben wir noch gar nicht über dich gesprochen. Wir kommen so langsam zum Ende, aber wir wollen natürlich auch von dir noch ein bisschen was erfahren, ganz persönlich. Wann war denn dein letzter Komfortzone verlassen Moment, an den du dich erinnerst?
Ach du, der ist ganz aktuell.
Echt?
Ich bin sogar mittendrin.
Wow, was haben wir da?
Nein, also ist es tatsächlich, hier mit dir diesen Podcast aufzunehmen, ist ein Stück weit meine Komfortzone zu verlassen.
Das habe ich wirklich nicht gemerkt, das ist so super.
Ja, also jetzt gerade, und das ist ja das Interessante, also da bin ich das beste lebende Beispiel, die Angst davor ist viel schlimmer, als wenn man drin ist. Also ich bin jetzt total in meinem Element, mir macht es wahnsinnig Spaß, aber es ist sicherlich für mich was Ungewohntes, ne? Dass jemand kommt mit so einem tollen Equipment, der hier, was weiß ich, jeden Tag moderiert und irgendwelche Events hat und auch da bin ich nicht frei davon, da möchte ich das besonders gut machen. Und
sehr sympathisch.
Ja,
also ich will ja auch keine blöden Fragen stellen bei diesem intensiven Thema.
Genau. Und insofern ist es aber schon, glaube ich, wichtig zu sehen, ich hatte Lust drauf. Und deswegen war so dieser Satz, den ich ja auch immer sage, ich habe Angst und ich mache es trotzdem. Ja, also ich verbinde mich mit meinen Werten. Ich sage, ich bin neugierig, ich bin offen und ich habe total Bock drauf, das hier zu machen. Und wir haben ja auch so einen netten Kontakt zusammen. Und ich bin zum Beispiel ein Beziehungsmensch. Mhm. Also ich bin einfach jemand, ich lebe dafür, mit Menschen in Kontakt zu sein. Und deswegen hatte ich Lust drauf und deswegen habe ich die Angst dann auch in Kauf genommen.
Wow. Und du hast es gerade gesagt, ich habe Angst und tue es trotzdem. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe am Anfang gar nicht erzählt, wo wir sind. Wir sind hier in Pasing in deiner Praxis, total schnucklig und gemütlich. Und Annika hatte hier eingangs ein Tischchen aufgebaut mit ganz vielen süßen Kerzchen und Büchern. Und ich habe eine Karte gezogen oder mir ausgesucht für den Podcast. Da steht, ich habe Angst und tue es trotzdem. Ein kleines Mädchen, verlinke ich euch dann bei Instagram, oder eine kleine Person steht auf einem Sprungbrett und springt ins Wasser. Was hat es mit diesen Karten auf sich?
Das sind so, manche nennen die Affirmationskärtchen. Mhm. Man kann auch einfach sagen, es sind unterstützende, hilfreiche Gedanken, nennen wir das auch in der Psychotherapie. Und ich habe ganz viele Kartensets hier in der Praxis und oft lasse ich Patienten am Ende von einer Sitzung oder auch von einer Therapie so ein paar Karten ziehen oder ich suche auch für meine Patientinnen und Patienten Karten aus, die passen, um sie in ihrer jetzigen Lebenssituation zu unterstützen. Und dann können die sich das aufschreiben oder selber irgendwie bunt anmalen. Und das sind dann einfach so Affirmationen, die das nochmal bestärken sollen, was man besprochen hat, dass man sich's merkt, dass man sich vielleicht an den Spiegel hängt. Und da geht's jetzt nicht um so ein Runterleiern von irgendeiner Affirmation, sondern es geht eben darum, dass es eine Bedeutung hat für die Person. Und ja, da hatte ich eben heute so ein paar ausgesucht, wo ich dachte, die passen ganz gut zu dem Thema.
Die sind super, die habe ich schon abfotografiert. Also wie gesagt, das verlinke ich euch natürlich. Und auch hier liegt noch ein Buch, Angst kommt und geht. Also gerne in den Shownotes mal reinschauen. Ich verlinke euch auch die Seite von der Annika und zu den Kärtchen. Die finde ich irgendwie ganz toll. Vor allem, da sind ja so viele, die zu dem Thema Komfortzone passen. Also total nette Idee. Annika, ansonsten, wenn du so die letzten Jahre zurückblickst, was würdest du sagen, war so der größte, was war so die krasseste Situation, wo du wusstest, boah, du musst jetzt wirklich so richtig raus aus deiner Komfortzone, sonst ist es nicht gut?
Ach ja, also ich habe ziemliche Höhenangst immer gehabt. Und wir sind öfter mal in Österreich im Urlaub und da gibt es eine Schlucht, wo eine 30 Meter hohe Hängebrücke drüber führt. Wow. Und ja, wir haben mit der Familie einen Ausflug hingemacht und wenn ich jetzt über diese Brücke nicht gegangen wäre, dann hätte ich die schöne Hütte am Ziel nicht erreicht. Und witzigerweise habe ich auch eine Freundin durch die gleiche Situation begleitet, die auch Höhenangst hat, die mal mit uns im Urlaub waren. Das war auf jeden Fall definitiv für mich ein Moment, wo ich ganz schön ins Schnaufen gekommen bin. Und aber ich kann jedem nur sagen, durchatmen, Atemübungen helfen auch super. Und damit kann man die Angst super regulieren.
Eine schöne Überleitung zu meinem Lifehack für die Birne, den wir noch gar nicht hatten. Lifehack für die Birne bedeutet eine Metapher. Ich meine, ihr kennt alle Lifehacks. Ein Mentaltipp für uns, wie wir denn, ja, wenn die Angst uns übermannt und wir aber eigentlich Dinge machen wollen, wenn wir die Komfortzone verlassen wollen. Ein Annika-Lifehack für die Birne. Hast du da was für uns?
Ja, ich habe natürlich ganz viele, aber wenn ich jetzt ein oder zwei aussuche, ist erstmal sich ganz klar zu machen, das ist gerade nur Angst. Wenn ich Angst verspüre. Und ein Satz, den ich meinen Patientinnen und Patienten ganz häufig mitgebe, ist zu sagen, ich bin mehr als die Angst. Also ich habe Angst, aber ich bin nicht die Angst. Und das hilft manchmal, so eine Distanzierung herzustellen. Und wenn man das dann noch kombiniert mit einfach 10-mal tief ein- und ausatmen, dabei ist der Trick nur immer kürzer einatmen und lange ausatmen. Und dann beruhigt man sein Nervensystem, man kommt runter, man kann wieder klar denken und das ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
Also wir nehmen heute auf jeden Fall mit, ich darf Angst haben, also es geht ja nicht darum, keine Angst zu haben. Angst ist wichtig, kann uns auch vor Gefahren schützen natürlich und soll. Und ich darf aber trotzdem losgehen. Ja? Und wenn es ruckelt, ist es auf jeden Fall auch ein Zeichen, dass sich was verändert und was dann hoffentlich am Ende auch was Positives ist. Liebe Annika, so ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen.
Geht mir genauso.
Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, Annika. Ich habe noch ein paar kurze Abschlussfragen an dich. Meine Lieblingsfrage ist, was würde die Annika von heute der kleinen Annika von damals sagen, Annika als Kind, für einen Tipp?
Oh, das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, was wahrscheinlich viele sagen, ist mehr Vertrauen in sich selber zu haben und dass irgendwie schon alles gut wird. Es gibt auch diesen schönen Spruch, everything will be good in the end and if not, it's not the end. Also das heißt, einfach zu wissen, es läuft vielleicht nicht immer alles, wie man sich's vorstellt, aber man kann damit umgehen oder ich kann damit umgehen.
Wenn du sie uns verraten magst, deine drei Werte, deine drei wichtigsten, für dich wichtigsten Werte, nach denen du lebst.
Also für mich ist tatsächlich wichtig, authentische Beziehungen zu führen zu Menschen, ob es jetzt beruflich oder privat ist tatsächlich. Authentizität ist ein ganz, ganz hoher Wert für mich. Neugierde, wie gesagt, unter anderem der Grund, warum ich auch hier sitze heute.
Schön.
Offenheit, Respekt gegenüber allen Lebensformen. Also ist natürlich was, was mir auch in der Psychotherapie häufig begegnet, einfach jeden wirklich anzunehmen, so wie er ist, egal welche Körperform, welche Hautfarbe, welche Nationalität. Ja, und wie ich gesagt habe, das ist vielleicht ein bisschen aus der Reihe, aber sowas wie Gesundheit ist, denke ich, auch wichtig für mich.
Deine Bucketlist, was steht da noch drauf, wo du sagst, also da muss ich noch ran, da will ich die Komfortzone noch verlassen. Gibt's da was?
Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Länder, die ich gerne bereisen möchte. Manche gehen leider wegen der politischen Lage gerade nicht so. Also ich möchte auf jeden Fall noch ein paar Abenteuer erleben, ein paar Reisen machen, da habe ich total Lust drauf. Und ich finde aber auch so ganz schön, dass es vielleicht nicht unbedingt eine Bucketlist geben muss. Ja, es gibt dieses Buch, das heißt 4000 Wochen. Da geht es darum, dass man eigentlich, bis man 80 ist, nur 4000 Wochen Lebenszeit hat und dass die Menschen immer versuchen, so viel wie möglich in ihre Bucketlists reinzustopfen und jeden Tag ganz viel zu schaffen. Und dass es am Ende vielleicht eher darum geht, dass man in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Ziele erreichen kann und dass man vielleicht sogar am Ende des Lebens gar nicht alle seine Ziele von der Bucketlist abgearbeitet hat. Und da bin ich wieder bei den Werten, dass es eher darum geht, wie kann ich jeden einzelnen Tag so gestalten, dass meine Werte erfüllt sind und nicht unbedingt mit einem bestimmten Ziel. Ne? Dieses, das von der Bucketlist muss abgearbeitet sein. Also zum Beispiel meine Neugierde und Abenteuerlust ist heute zum Beispiel mit dem Podcast, was Neues kennengelernt zu haben, total erfüllt.
Und zum Abschluss hast du mir ein sehr schönes Zitat mitgegeben in unserem Vorgespräch von Cornelia Funke. Wir haben es im Intro schon gehört. Möchtest du es uns nochmal vorlesen?
Sehr gerne. Ich hätte mit 16 gern gewusst, dass das Einzige, was zwischen uns und dem Leben steht, die eigene Angst ist. Und dass man sie nicht füttern darf, indem man ihr nachgibt. Ich hätte gern gewusst, dass es keine Veränderung gibt, ohne dass man dafür mit Angst bezahlen muss. Und wie wunderbar glücklich und frei es macht, Dinge zu tun, vor denen man sich fürchtet. Ich habe dieses Zitat ausgesucht, weil es tatsächlich eins ist, was ich ganz, ganz häufig mit Patienten nutze. Und es hat mich irgendwie einfach berührt. Ich kann gar nicht so richtig sagen, warum. Aber es ist häufig, wenn ich mit meinen Patientinnen und Patienten darüber rede, dass sie ja eben ihre Komfortzone verlassen müssen, dass sie was tun, was ihnen Angst macht. Oder wenn wir eine Übung machen oder eine Veränderung ansteht im Leben, dann gebe ich meinen Patientinnen und Patienten gerne dieses Zitat mit. Und es hat mich auch sehr berührt, weil ich glaube, jeder von uns kennt das. Also ich zum Beispiel denke immer, ich bin gerne Mitte 40, weil man als Jugendlicher und als junger Mensch einfach auch so viele Ängste hat und sich so unsicher über so viele Dinge ist und rückblickend betrachtet sich doch so vieles so auflöst und man so ein Vertrauen in sich eigentlich haben kann, dass die meisten Dinge schon irgendwie gut werden und dass man eben nicht aus Angst verzichten sollte, was aus seinem Leben zu machen, für sich eine positive Veränderung hervorzurufen. Und das ist so dieses Zitat, was ich dann eben häufig den Menschen mitgebe. Und das berührt mich selber auch sehr.
Ein wundervolles Schlusswort für diese Folge. Liebe Annika, vielen, vielen Dank für diesen tollen Blick hinter die Kulissen. Schön, dass du deine Komfortzone verlassen hast. Hätte ich jetzt auch niemals vermutet, da du ja auch viele Vorträge hältst und wirklich weißt, was du tust. Und vielen Dank fürs Erklären, fürs Ermutigen, für deine klare, für deine liebevolle Art, die Dinge beim Namen zu nennen und dass du uns Einblicke gewährt hast in doch ein bisschen tiefen psychologische Bereiche. Ja, und ich hoffe, auch ihr konntet ganz viel mitnehmen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie natürlich gerne mit euren Lieblingsmenschen. Und wenn ihr nochmal Interesse habt, vielleicht mit Annika irgendwie in Kontakt zu treten oder vielleicht auch die Kärtchen, die ich vorhin erwähnt habe, euch besorgen möchtet. Ich verlinke euch alles in den Shownotes. Keine Sorge und Ja, denkt dran, Komfortzone verlassen muss nicht immer aggressiv sein, kann in kleinen Schritten passieren. Haben wir heute sozusagen von der Expertin bestätigt bekommen. Ja, ich sage ein ganz, ganz großes Dankeschön, liebe Annika. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, hat mir großen Spaß gemacht.